Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Diesmal haben wir Claudio und Fritz zu Gast und wir reden viel über Claudios Triathlon-Saison, was dieses Jahr ansteht. Und dann schauen wir auch noch zurück natürlich auf unseren Saisoneinstieg in Blitzhausen, vor allem über die Hindernisse. Gut, ich sitze hier mit meinen zwei Lieblings-VHS-Mitarbeitenden Fritz und Claudio, die sich schon wild austauschen über das Geschehen in ihrer Mittelschule.
Schönen guten Tag, Niki. Ich habe Wochenende jetzt, ich freue mich.
Hast du auch Wochenende, Claudio?
Ich habe auch Wochenende, aber ich werde wieder unterwegs sein, weil mein Opa Geburtstag feiert.
Ja. Schöne Grüße an deinen Opa.
Ja. Wo musst du hin? Nach Mainz?
Nee, nach Mosbach.
Nach Mosbach, okay. Ja. Ist ja nicht ganz so weit dann. Das nicht, geht ja noch.
Ist nicht ganz so weit, wobei ich auch 3 Stunden fahre wieder. Mhm. Morgen.
Wann arbeitest du in der VHS eigentlich? Du
hast Montag, Dienstag.
Okay. Dann hast du schon Dienstagswochenende quasi immer.
Ja, genau.
Ich freue mich immer auf den Montag, das ist mein Lieblingsarbeitstag, weil der Claudio dann den ganzen Tag da ist.
Oh.
Können wir mal quatschen.
Wie kam das Top-10-Spiel in der Schule an?
Sehr gut. Es war echt lustig.
Ja.
Die Kids, die sind aus sich rausgekommen, aber da fällt einem einfach auch wieder auf, dass es schon schwierig ist, irgendwie so nicht zwei Extreme darzustellen, sondern sowas Mittler, also einen mittelgroßen Hund darzustellen. Also
die oder Nuancen einen. Zwischen 3 und 6 waren dann doch schon sehr wild.
Ist jetzt auch sehr nerdig, weil keiner weiß, wie dieses Spiel
doch,
geht.
Top 10 Spiel, gutes Spiel für die Hauptschule, kannst du ja sagen.
Ja, allgemein gutes Spiel. Top 10.
Ja. Empfehlung geht raus, auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben die kleine Rubrik gehabt, dass wir erzählen, wo wir in unserem Leben stehen, Claudio.
Ja, ich hab's gehört.
Hast du gehört, ne? Du warst noch nicht dran, glaube ich. Du warst immer nur dran, weil ich erwähnt habe, dass ja du und Feli wahrscheinlich euch ins Referendariat traut als Erste.
Genau. Also angemeldet haben wir uns schon mal.
Wie hat's funktioniert, die Anmeldung?
Die hat sehr, sehr gut funktioniert. Eine Stunde vor Fristende haben wir sie dann auch eingereicht tatsächlich. Oder ich habe sie eingereicht, auch noch zusätzlich für 2 andere.
Ihr wart in Bayern die es als Letztes abgegeben haben?
Ich meinte ja noch jemand. Nee, ich glaube, nach mir kam noch jemand.
Ah, der hat bestimmt irgendwas noch verbessert oder so.
Aber musstet ihr da jetzt auch schon Wünsche angeben, wo ihr hin wollt und so?
Ja.
Was hast du angegeben?
Regierungsbezirke.
Regierungsbezirke.
Ich habe Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken
Ach angegeben. Ach ja, willst du im Norden Bayerns bleiben?
Genau.
Ja.
Im besten Fall möchte ich irgendwo in eine Schule kommen, dass ich in der Wohnung bleiben kann. Darum geht es mir eigentlich.
Ja, das glaube ich.
Und halt hier in der Gegend bleiben kann.
Ein Auto hast du nicht, ne?
Nee, aber das ist eventuell dann natürlich eine Sache, mit der ich mich auseinandersetzen muss in nächster Zeit, aber ich möchte mich damit im Moment gar nicht auseinandersetzen. Weil jetzt haben wir erstmal unser Examen beendet und haben jetzt erstmal eigentlich einen sehr, sehr schönen Sommer vor uns.
Hast du schon die Bestätigung, alles bestanden zu haben?
Nee.
Nee.
Das ist das Nächste, was halt auch noch so im Kopf natürlich ist.
Tut es mir leid, dass ich das Thema angesprochen habe, aber die mündliche Prüfung war ja erfolgreich.
Die 2 mündlichen Prüfungen, die ich habe, die waren beide sehr erfolgreich.
Kann man euch beiden hier gratulieren, oder?
Kann man, ja.
Glückwunsch zu euren 2.
Ja, man kann erstmal uns gratulieren, dass wir es geschafft haben, überhaupt uns fürs Examen anzumelden. Genau. Und dass wir es geschafft haben, an jedem Examenstermin
da zu sein.
Mehr oder weniger vorbereitet teilzunehmen. Ja, das haben wir jetzt alles geschafft und jetzt.
Also bis jetzt, ehrlich gesagt, lief es
überraschend
so gut, wie man sich es eigentlich nicht hätte vorstellen können vorher.
Ja.
Wobei natürlich bei den Schriftlichen man es einfach nicht weiß.
Ja.
Genau. Ja, und so viel zum Thema, genau, wo ich halt jetzt stehe. Ich habe praktisch gerade jetzt meine Uni beendet, warte auf Ergebnisse und werde ab September ins Referendariat starten. Und werde hoffen, oder ich hoffe, dass es dann trotzdem noch irgendwie funktioniert, dass mein Leben abgesehen von der Schule noch irgendwie stattfinden kann.
Sich um den Sport drehen kann?
Ja, ich meine, natürlich nicht nur um den Sport, sondern auch noch irgendwie um soziale Kontakte. Aber dass das alles nicht zu kurz kommt dann. Ja.
Ja, du hattest ja schon auch während deines Studiums eigentlich eher gedacht, du gehst nicht direkt ins Referendariat.
Genau.
Wie kam es jetzt zu der Meinungsänderung?
Also, warum ich überhaupt erstmal nicht ins Referendariat gehen wollte, ist schon auch das Thema nach wie vor bei mir auch Sport. weil ich eben überlegt habe, ob ich da nochmal ein bisschen mehr Zeit investiere und das ist eben nicht zu vereinbaren dann mit dem Referendariat. Aber ich meine, ich bin jetzt ja nicht an so einem Punkt wie jetzt zum Beispiel du, Niki, oder Flo oder auch eigentlich der die, ich sag mal, unsere Top Guns aus dem Team. Fritz auch.
Ich bin auch gemeint, ne?
Fritz ja. ist auch gemeint. dass ich jetzt irgendwie einen Kaderstatus oder sowas in Aussicht habe oder gerade an der Grenze bin, dazu Profi zu werden oder sowas. Und deswegen habe ich da mit meinem Trainer auch drüber gequatscht und der hat mir auf jeden Fall auch gesagt, dass ich erstmal ins Ref gehen soll und dass ich einfach noch ein paar Trainingsjahre brauche. Und selbst dann ist natürlich nicht gesagt, dass da aus mir nochmal irgendwie ein Profisportler wird oder sowas. Aber ja, ich meine, so ein bisschen verfolge ich dieses Ziel, dass ich da halt schon nochmal ein bisschen besser werde. Immer noch. Und wichtig ist trotzdem, dass ich dann erstmal das Referendariat so abhake.
Also ist dein Ziel quasi nach dem Ref dann verbeamteter Teilzeitlehrer zu sein und nebenher dann schön Sport zu machen?
Genau, ja. Na gut, verbeamtet wird nicht klappen, denke ich. Also nicht, wenn du nur Teilzeit machst am Anfang, da weigert sich, glaube ich, der Staat dann. Aber ich meine, man kann am Anfang ja auch als freier Lehrer erstmal arbeiten und so einen Teilzeitvertrag irgendwie sich ja an Land ziehen. Keine Ahnung, ich habe mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt. Das ist jetzt in so weiter Ferne. Dann werde ich schauen, was
ja, erstmal geht es ja darum, dass du halt deinen Ref dann einfach hinter dich bringst.
Genau.
Aber was danach kommt, ist ja wieder...
Selbst wenn du das Ref durch hast, bist du ja noch nicht mal 30, oder? Und dann... hast du ja immer noch viele Jahre prinzipiell vor dir, wo man gerade im Triathlon ja auch noch
genau.
Zeit hat.
Ja. Ne? Also. So sehe ich das auch. Also ich habe mir jetzt auch schon mal so ein bisschen überlegt.
Also 10-Jahresplan geschmiedet.
Genau, nee, nicht einen 10-Jahresplan, ich habe mir jetzt erstmal einen 2-Jahresplan geschmiedet. Und zwar sieht der so aus, dass ich, also bei mir ist natürlich der Spaßfaktor im Moment natürlich der größte Faktor beim Sport. Und solange ich den noch habe, und nach dem Referendariat auch immer noch habe und weiterhin so Bock habe auf Triathlon und mich weiterhin verbessere, dann genau ziehe ich das so durch, wie ich es gerade eben gesagt habe. Aber ich habe mir ansonsten auch überlegt, wenn ich irgendwann merke, irgendwie es geht nicht mehr so voran und ich investiere ziemlich viel Zeit, die so ein bisschen ins Leere führt irgendwann, dass ich dann natürlich, also ich möchte irgendwann eine Langdistanz auf jeden Fall machen und dass ich dann vielleicht halt nach dem Referendariat mir irgendwie ein Jahr Zeit nehme,
Sabbatical.
Mich ein bisschen besser darauf vorzubereiten und dann eine Langdistanz machen würde. Aber wie gesagt, das ist in weiter Ferne und da werden sich Zukunfts-Claudio und...
Und jetzt wird es erstmal ein Sommer im Zeichen des Sportes?
Naja, ich...
Oder was
planst du? Im Zeichen des Alkohols, Claudio.
Ja, also ja. Ich sag mal so, ich hab die komische Situation so ein bisschen, also vor dem Jahr... habe ich gedacht, dass es sportlich dieses Jahr jetzt nicht so krass bei mir wird, weil ich gedacht habe, dass ich einfach durch unser Examen deutlich weniger zum Trainieren komme und deswegen diese Saison eher so ein bisschen halt nochmal Spaß haben, aber jetzt nicht mit krassen Fortschritten verbunden sein wird. Und jetzt habe ich die komische Situation, dass es auf einmal doch sehr gut funktioniert hat mit meinem Training während dem Examen und ich jetzt mit einer deutlich besseren Form irgendwie in die Saison starte, als ich gedacht habe. Und deswegen möchte ich die jetzt natürlich nicht verpuffen lassen, sondern da irgendwo anknüpfen und das ist, ja, also das ist jetzt irgendwie, da muss man natürlich viel Zeit rein investieren. Auf der anderen Seite ist es halt unser letzter Sommer vor dem Referendariat, wo man auch sehr viel Zeit hat, wo ich gerne solche Sachen wie jetzt hier die Bergkirchweih nochmal mit den Leuten mitnehmen will und allgemein halt einfach nochmal viel Social Events mitnehmen will. Das lässt sich natürlich alles immer nicht so gut verbinden. Das weiß ich schon auch, aber ja, ich werde sehen, wie es klappt.
Ja, unmöglich ist es auch nicht, ne?
Ja, und ich meine, ich bin jetzt ja auch nicht wie gesagt, bei mir geht es ja nicht um eine EM-Quali oder sowas, wo ich dann jetzt wirklich 100% in den Sport die ganze Zeit investieren muss und wenn ich dann mal ein Training oder so weglasse, dann ist es halt so, denke ich mir einfach gerade.
Gestern warst du auch unterwegs, aber heute hast du trainiert schon, ne?
Ich habe schon ein Koppeltraining gemacht heute, ja. Also ich bin in der Hinsicht auch tatsächlich eigentlich ziemlich zufrieden mit mir, weil ich es doch ganz gut hinkriege, gerade eben diese beiden Seiten abzudecken irgendwo.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, so zwei Sachen gehen auf jeden Fall immer noch, also Sport und nur Social Life und Spaß haben geht, würde ich sagen noch. Wenn dann Sport, Social Life und noch irgendwas Drittes Ernstes dazukommt, dann wird es schon schwieriger.
Genau, wie ein Referendariat halt, zum Beispiel.
Oder halt, wenn man ja nur Sport und Uni geht schon auch, aber wenn man halt nur Sport, Uni und dann auch noch Beachvolleyball feiern gehen, Freunde treffen, dann wird es auch wieder eng, aber ich denke, das wird ein schöner Sommer für dich.
Und ich hoffe es, ja.
Und ja, was denkst du zu Claudios Form, als du siehst hier den Mittwochstraining, läuferisch? Ja,
ich finde es immer schon sehr gut, jetzt auch auf der Bahn, wenn er da auch mal schnellere Läufe macht, so diese 200er, auch die 400er, da ist mittlerweile eine gewisse Dynamik da und ich finde, da geht es irgendwie voran, habe ich das Gefühl, immer beim Laufen auf jeden Fall. Ich meine, beim anderen kann ich es überhaupt nicht einschätzen, das kriege ich nicht so ganz mit. Aber beim Laufen habe ich schon immer das Gefühl, dass da was passiert. Von daher kriegst du es auf jeden Fall scheinbar unter einen Hut.
Ich weiß ja schon. Ja. Claudio kam ja zu uns, da mal Stützpunkttraining, ist dann da zum Teil bei den Mädels mitgelaufen und jeglicher Lauf unter 3,30er Pace war für dich ja wahrscheinlich wie so Sprinten halb. Ja. Und mittlerweile läufst du da die 400er in 76 und siehst noch aus, als hättest du es im Griff, ne?
Was ich immer noch mir im Hinterkopf gemerkt habe und worauf ich immer noch warte, ist der seit vielen Monaten geplante All-Out-Tausender.
Tausender, ja.
Wo du mal mit in die Halle kommen wolltest, dann war irgendwas, dass du nicht konntest, hast gesagt, du machst es ja dann ganz sicher nächste Woche und dann ist es...
Und dann habe ich mir das aus dem Mal gerissen.
Ja, genau, dann bist du umgeknickt, stimmt, und dann danach war es jetzt auch irgendwie nicht mehr. Also da warte ich schon noch drauf, dass da mal entweder das kommt oder halt nochmal ein Bahnrennen 3000 oder 5000.
Ja, da hätte ich wirklich ja Bock drauf, das mal zu machen.
Und da würde ich dich auch pacen für.
Okay.
Wenn es mir reinpasst.
Alle pacen.
Alle pacen.
Ja. 10 Pacer hat der Mann
da. Das wäre so geil, ey.
Ja, ich meine.
Komplette Running Gags.
Ich meine, da sollte man ja irgendwas in der Region hier finden, wo du mal so eine 5000 laufen könntest eigentlich.
Ja.
Können wir mal auf die Suche gehen.
Ich meine, eigentlich in nächster Zeit wäre das eigentlich ganz geil, das mal zu machen. Ne?
Muss halt reinpassen. Du hast ja wahrscheinlich sau oft irgendwelche
Liga-Wettkämpfe. Jetzt habe ich erstmal 5 Wochen, glaube ich, frei. Erstmal wieder bis zum nächsten Wettkampf.
Na gut.
Das heißt, da könnte man das eigentlich ganz gut einstreuen. Also ich hätte echt sau Bock, aber ja, habe ich mir auch noch keine Gedanken jetzt wieder drüber gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, wäre das eigentlich eine ganz coole Sache.
Was würdest du dir jetzt zutrauen auf 1000 Meter, auf 3000 Meter, auf 5000 Meter?
Also 1000 Meter ist bei mir wirklich, ich kann das nicht einschätzen, gar nicht. Also ich habe das Gefühl, das habe ich jetzt ja auch wieder am Wochenende gemerkt, wo ich 1,7 Kilometer laufen musste, ich habe das Gefühl so, meine Grundlagenausdauer ist halt wirklich gut und die geht bis zu einem, also bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und da ist dann aber auch Schluss bei mir. Also jetzt sind es gerade so 3,20er Pace, die kann ich im Zweifel auch wahrscheinlich, also 3,20er Pace würde ich vielleicht auch 5 Kilometer schaffen, schätze ich mal. Also das auf der Bahn.
16,40.
Ja, sowas würde ich mir schon zutrauen. Aber bei 3 zum Beispiel würde ich jetzt dann nicht sagen, dass ich auf einmal dann 3,10er Pace laufen kann, so. Weil das ist zu schnell. Da werde ich
nicht hochgehen. Letztes Jahr hier auch so Sportprüfung?
Ja,
beim bist Sport, du doch auch gelaufen.
Examen, ja.
Ja,
da bin ich
unter 10 schon, oder?
Da bin ich 9,47, glaube ich, gelaufen.
Ist ja auch schon 3,15er Pace. Ist doch auch schon
gut. Ja. Und da sage ich, also genau, das ist so der Anhaltspunkt, den ich da halt habe. Da geht auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall schneller. Mhm. Aber die Frage ist, wie viel schneller halt noch? Keine Ahnung. Und 1000 Meter, wie gesagt, 1000 Meter am Ende in 3,0.
Das wäre schon auch schneller. Auf jeden Fall schneller. Ich glaube, du hast dich da spannend viel mehr verbessert in den letzten Jahren, als du
allein
denkst.
Wenn du da 200er machst, die halt in, wie schnell sind die bei dir dann? 34? 33? Ja, das 33. Alleine dann ökonomisierst du das ja auch schon irgendwie so eine Tempo unter 3 Minuten und dann durch die Grundlagenausdauer, die du hast, trägst du das ins Ziel. Meine Meinung.
Ja, Laktattoleranz ist halt einfach nicht da, ne, bei mir.
Ja.
Aber gut.
Wären spannende Experimente.
Das wäre auch mal spannend, ja.
Sicherlich könnte man auch was mal für ein YouTube-Video, so eine witzige Challenge irgendwie, ne?
Ja, ich denke auch immer, was wir so für alles für Challenges machen könnten und
ja,
so.
Ja, der Jedermann-Zehnkampf, als den wir gerade auch noch
eben
machen.
Eben läuft, ne, auch irgend so ein Streamer von hier nach New York oder sowas, wo
von
ich mir
hier
auch so denke. Oder Ali Bier fährt jetzt mit dem Fahrrad nach Amsterdam.
Ja.
Solche extremen Sachen könnte man echt voll gut machen, auch so für YouTube. Es würde übel ankommen, glaube ich.
Habt ihr das bei Strava gesehen, wie viel der gefahren ist gestern?
Ja, 350 oder was?
350. 250 Kilometer an einem Tag.
Ja. Das ist krass.
Das ist Ali Bier.
Der Ali ist einfach ein Mann der Extreme. Das muss man wirklich sagen. Das ist so ein Wahnsinn.
Nächsten Mittwoch macht er mit dir wieder 200 wahrscheinlich.
Ja.
Und dann rennt er wieder irgendwo eine 800.
Wobei, oder? Also der hat sich ja jetzt ein bisschen mittwochs abgekapselt von mir,
der
ne?
Ja, Ali. Hat er da nie die Trennung bekannt gegeben mit dir eigentlich, oder? Habt ihr da nicht drüber geredet so, oder war es so?
Nee, wir haben nicht richtig drüber geredet. Es war eher so, ich meine, ich versuche halt schon irgendwie mein Training so zu strukturieren mittwochs, dass es auch einen guten Trainingsreiz für mich irgendwie hat und halt, dass ich da nicht die ganze Zeit irgendwelche All-Out-Läufe mache. Aber der Ali verfolgt da halt ein bisschen anderes Ziel manchmal. Und ich glaube, dem gefällt es gerade ganz gut, wenn er da mit euch so halt ballern kann und an seine Grenzen gehen kann. Aber das ist halt nicht im Sinne meines Trainings.
Ich meine, Ziel ist relativ. Eigentlich, ich sagte ja immer, also gut, sein Ziel ist halt, sich abzuschießen. Ne?
Genau.
Also so Wettkampfziel hat er ja, glaube ich, gar nicht so richtig, oder?
Nein. Nee, genau. Sein Ziel ist es halt, sich zu spüren, behaupte ich. Und das ist halt schwierig bei meinem Training, das gebe ich schon zu. Ne? Also ich achte im Moment wirklich sehr bei den Mittwochstrainings drauf, dass ich da in meinen Tempobereichen bleibe.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Dann ist die Trennung vielleicht auch sinnvoll, ne?
Genau.
Alex finde ich auch wieder immer wieder beeindruckend, wie tief er da reingehen kann, weil ja, ich finde, der läuft da Sachen mit, wo man sich manchmal danach denkt, da müsste er doch eigentlich mit auch.
Aber ich finde, dieses Jahr hat er jetzt noch nicht so krass übertrieben. So.
Ja gut, der läuft halt immer ohne.
Der läuft halt unsere Sachen mit und dann auch halt weniger ein bisschen, sodass er halt es schafft immer noch. Aber er liegt jetzt nicht dann tot auf der Bahn, so, das war ja auch so manchmal. Stimmt. Und er hilft uns ja, also er hat mit mir richtig viel geholfen, die beiden letzten Mittwoche, indem er da so quasi innen ohne Hürden mitgelaufen ist. Das ist richtig gut. Richtig gut. Wollen wir dann noch kurz dann auf dein Wochenende zurückblicken? Du hast jetzt gesagt, du hast die nächsten 5 Wochenenden keinen Wettkampf.
Mhm,
genau. Aber deinen Saisoneinstieg hattest du jetzt quasi schon.
Ja, da ist ja jetzt auch schon das
Video. Gibt das YouTube-Video, also müssen wir jetzt eigentlich auch nicht
genau, im Detail... Genau, müssen jetzt nicht so krass drüber reden eigentlich.
Drüber reden.
Ja.
Aber ja, ich meine, als Saisoneinstieg... Letztes Jahr hast du das gleiche Format auch schon gemacht, ne?
Nee, dieses Format habe ich noch nie gemacht in meinem Leben davor.
Da warst du in der Liga drunter letztes
Mal, ne? Genau, ja.
Aber trotzdem, wie findest du es als Saisoneinstieg, das Format? Oder was ist jetzt so... Willst du jetzt
also grundsätzlich,
Tempo?
Das Format ist cool.
Ja.
Also ich finde es eigentlich wirklich ein Mega-Format. Allerdings, was ich ein bisschen schwierig finde, dadurch, dass es eben diese ganz kurzen Distanzen sind beim Supersprint, also da zählt halt auch wirklich jede Sekunde bei den Wechseln und so. Und das heißt, die Fehleranfälligkeit bei so einem Rennen ist halt voll groß. Und deswegen... Ja, keine Ahnung. Ich war ja auch frustriert ein bisschen nach dem ersten Teil, weil ich da halt bei meinen Wechseln und so verkackt habe. Und das ist natürlich dann irgendwie, wenn so ein Rennen später in der Saison kommt, ist man einfach routinierter und kann halt einfach, ist wieder mehr so im Geschehen drin und kann das alles ein bisschen besser einschätzen. Und durch diese kurzen Sachen muss man schon ganz schön tief gehen und das ist mir auch nicht so gut gelungen jetzt am Wochenende.
Eigentlich ist es schon eine ganz schöne Extreme, mit der man da startet halt, weil, wie du sagst, es ist ja übel hektisch dann bestimmt auch, wenn jede Sekunde in der Wechselzone zählt und dazu diese extrem hohen Laktat und das ist krass, da wird es danach entspannter wahrscheinlich.
Genau, ja. Aber an sich ist, also es hat mega Spaß gemacht. Wir haben irgendwie jetzt auch echt ein ziemlich cooles, so ein Gruppengefüge bei uns im Verein und unterstützen uns alle echt gut.
Meinst du, du bist da schon auch ein Faktor, ne? Also, weil vor 5 Jahren haben wir noch drüber geredet, der TV, das ist alles Kacke, da gibt's Leute, also einmal kann man ja kurz, oder willst du mal kurz das Ligasystem überhaupt erklären, so?
Boah.
Also,
Also wir haben halt einfach, das Grundthema bei uns im Verein ist das, dass wir haben einmal die Age Grouper, also die Altersklassenathleten, die wirklich auch von bis, also ganz unterschiedliches Schwimmniveau herrscht da beim Training. Und dann gibt es eben das Liga-Training, das ist eben für die Liga-Athleten und vor allen Dingen sind da so zweite Bundesliga Jungs und Mädels am Start, die halt einfach zum Teil sehr, sehr gute Schwimmer sind. Und diese zwei Trainingsgruppen, die waren immer oder sind eigentlich nach wie vor sehr voneinander getrennt einfach und die kennen sich auch eigentlich gar nicht und da findet nicht
mögen
so gute
sich auch nicht.
Kommunikation statt. Naja, was heißt mögen sich nicht? Die haben einfach ganz wenig miteinander zu tun. Und das ist schon so ein bisschen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, muss man schon einfach sagen. Mhm. Und jetzt gibt's halt immer mehr so Durchmischungen, ehrlich gesagt. Also, ein paar Altersklassenathleten, die jetzt halt auch öfter mal in der Liga starten. Oder ich meine, wir haben jetzt inzwischen 3 Liga-Teams auch, also 2. Bundesliga, Regionalliga und Bayernliga. Und ja, deswegen mehr Vermischung, mehr Kommunikation. Wir fahren jetzt auch öfter mal zusammen Rad und machen solche Sachen. Und das ist echt das, was richtig cool ist, so draus gewachsen.
Ist schon was Besonderes im Triathlon auch, so gemeinsames Training, oder? Weil man sagt doch eigentlich eher, dass das so ein
Einzelding
ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss da auch an meine eigene Nase packen, weil im Endeffekt, man kann es schon sehr verkopft natürlich sein Training gestalten im Triathlon, weil du halt in 3 Sportarten irgendwie so deine Bereiche hast, die du gerne abdecken willst, und du musst nochmal ein bisschen mehr so überlegen, wann du was trainierst. Und das führt dann schnell dazu, dass wenn du das für dich selbst machst, kannst du es halt viel besser planen. Und wenn du aber immer mit Leuten kommunizieren musst, dann will, keine Ahnung, die Person will Intervalle fahren am Rad, die nächste Person hat aber locker auf dem Plan stehen und so, und dann kannst du schon wieder nicht zusammen Radfahren gehen oder sowas. Aber das, ja, versuchen wir jetzt immer besser abzustimmen, und dass es halt dann öfter klappt, weil es macht natürlich auch viel, viel mehr Spaß, in der Gruppe zu fahren. Also ihr müsst auch mal mit dem Nick reden, weil der Nick war so begeistert. Wir waren gestern zusammen Radfahren in einer 7er Konstellation und wirklich mit sehr guten Radfahrern, sind 8x5 Minuten Intervalle noch gefahren und sind halt einfach 130 Kilometer mit 33,5er Schnitt gefahren, und das hat so Bock gemacht. Also der Nick hat auch so gesagt dann zwischendrin, hey Claudio, da musst du mich jetzt öfter mitnehmen, das hat ja so Bock gemacht. Und ich dachte mir so, jawohl Nick, geil.
Ja, und also gestern beim Pizzaessen oder heute beim Dauerlauf hat er auch schon davon positiv erzählt, oder?
Ich meine, wie du gerade gesagt hast, da müsst ihr den Nick fragen, der war so begeistert. Ich hab Nick heute gefragt, wie es war. War gut. Und es war eher so wieder, ja, er ist ein bisschen hinten mitgefahren und ja, das war eine Höchstgeschwindigkeit und ja, es lief gut.
Aber das ist doch...
Aber der Nick kommt von einem Cross-Europameisterschaft zurück, wo er 9. wird oder was, und ich frage ihn, wie es war, und er sagt, gut. Ja, also da hat die Euphorie aus ihm rausgesprochen. Ja.
Und Nick sind nicht die besten Freunde vielleicht. Aber jeder hat da seine Art, ne?
Ja.
Also ich war auch gestern beim Pizzaessen einfach vielleicht noch euphorisch, dann heute beim Dauerlauf dann nicht
mehr. Ja, doch, also da hat er schon nochmal gesagt, es war cool, da hinten mitzufahren. Der war schon sehr stolz auf seine Höchstgeschwindigkeit, auf die eine Krone, die er da irgendwie mitgenommen hatte, unterbewusst. Das hat er nicht mal gemerkt. Er vermutet, das war so eine Ecke, wo er irgendwie ein bisschen wieder an euch ranfahren musste, weil er euch ja manchmal bergab so ein bisschen verloren hat fast, und dann ist er rangesprintet und dann war er im Windschatten.
Ja. Nick hat echt eine Krone geholt und ihr nicht quasi.
Wir nicht, genau.
Ja, also ich glaube, Claudio war eine Sekunde langsamer.
5. oder so.
Ja, 5. ja, genau. Ja, das war schon,
ja,
schon wild.
Genau. Ja. Aber also sowas macht halt dann wirklich ultra Bock.
Ich habe es mir gestern aber auch gedacht, weil als du da gesagt hast, dass ihr in so einer großen Gruppe fahrt, dachte ich auch so, ach komm, scheiß auf die Bahnsaison, scheiß auf Karlsruhe und so. Jetzt so bei so einem Wetter ein paar Rennradtouren zu machen. Ja,
ist auch wirklich so. Gestern war das perfekte Wetter, ne? Nicht zu warm.
Ja.
Es hat einfach richtig Bock gemacht. Es war nicht zu windig.
Sommerferien, da werde ich wieder viel fahren. Da freue ich mich drauf.
Gerne. Machen wir.
Machen wir. Machen wir bestimmt ganz viel. Ich sage es kommt ganz oft was dazwischen.
Wir können ja mal fahren.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Genau. Ja. So, das war es eigentlich zu meinem Wochenende.
Jetzt bist du halt in der Regionalliga zum ersten Mal, ne? Das
genau.
kann ich auch noch sagen. Letztes Jahr warst du noch in der Bayernliga.
Ganz genau.
Und
ändert sich da jetzt was?
Ja, das Niveau ist auf jeden Fall schon stärker.
Du warst doch vorher immer schon einer der stärksten
Gewinner.
Läufer oder generell auch ganz vorne dabei, ne?
Genau, ganz genau. Aber das ist halt auch sowas natürlich, was ich jetzt, was auch so ein kleiner Downer war. Nach dem ersten Teil, also ich bin dann halt, ich bin halt 31. geworden von, ich meine, wir waren auch, ich glaube, 70 Leute, die da gestartet sind, also es ist auch okay, ne? Und ich kann ja nicht erwarten, dass ich jetzt hier jede Saison eine höhere Liga starte und dann da wieder vorne mit dabei bin.
Ich erwarte das eigentlich von dir.
Ja. Also ich glaube schon, dass ich schon noch weiter vorne rauskommen kann, und dieses Rennen war jetzt auch wieder sehr gut besetzt, weil auch viele Bundesliga-Athleten dort gestartet sind, weil die eben noch nicht gesperrt sind in der Bundesliga. Aber auf jeden Fall ist es schwieriger jetzt dort. Aber ist ja auch cool, weil dann, ich meine, man wächst mit seinen Aufgaben und...
Also gerade beim Schwimmen ist doch wahrscheinlich so, dass da jetzt das ist ja eh nicht so deine Stärke. Und genau, wenn die dann da abgehen vorne und dann weg sind, das ist ja, Windschatten darf man ja fahren, oder?
Genau, ja.
Dann kriegst du ja niemals die erste Gruppe, oder?
Das ist ja meine große Angst halt. Ja. Das hat sich jetzt bei dem Rennen, war das jetzt noch kein Thema, weil man da im ersten Teil nicht Windschatten fahren durfte. Ja. Und im zweiten Teil musste man im Team zusammenbleiben. Das heißt, da hatte ich ja eh mein Team dann. Und das hat auch super funktioniert. Ja. Aber, und wir hatten übrigens im Team, das habe ich ja gesagt auch im Video, ne? Aber wir hatten die schnellste Schwimmzeit. Wir.
Das heißt, Claudio hatte die
schnellste Schwimmzeit. Und das ist wirklich.
Ja, aber man muss ja auch als Team zusammenbleiben, oder?
Ja,
das genau. Heißt, wenn die einfach ein schwächeres, schwächstes Glied genau, haben, dann bringt denen ja das alles überhaupt nichts. Ganz genau, nichts.
So ist es auch im Endeffekt.
Ja. Beim Radfahren kannst du ja noch viel besser jemanden durchschleppen.
Ja,
ne? Genau. Beim Laufen auch nicht so wirklich, aber.
Ja. Ja.
Diese Distanzen bleiben aber dieselben in der Regionalliga, ne?
Also es ist, kommt auf das Rennen, auf das jeweilige Rennen immer an. Also wir bewegen uns jetzt schon meistens irgendwie Sprintdistanz.
Das sind voll dumme Fragen gerade von mir.
Und manchmal olympische Distanz. Nee, so dumm ist nicht. Kann man sich ehrlich gesagt, das kann man auch nicht pauschalisieren. Das ist wirklich von dem Wettkampf, also von dem Ort oft abhängig, was die anbieten praktisch. Krass. Ich meine, dieses super Sprintformat in Weiden, das ist auch nur in Weiden. Also woanders ist es nicht. Und ich glaube, du kannst zum Beispiel jetzt auch nicht unsere Regionalliga, die Rennen sind jetzt nicht genau die gleichen wie irgendwie in Norddeutschland.
Das heißt, die Veranstalter haben da eigentlich auch ein bisschen freie Hand, wie sie ihr Rennen einfach gestalten.
Genau.
Witzig. Ja. Interessant.
Genau.
Und sonst diese Saison gibt es noch einen.
Klingt ja ganz schön bescheuert.
Einen Ironman? Einen halben Ironman?
Nee, ich mache eine Mitteldistanz, also halbe.
Also halbe Langdistanz?
Halbe Langdistanz, genau. Das heißt, am Ende der Saison. Das heißt 1,9 Kilometer
Schwimmen.
Ja, wer das nicht weiß, jetzt
ist. Ich weiß nicht, 90 Kilometer Radfahren. 90
Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen, genau.
Und wann ist das und wo?
Am 25. August in der Nähe von Dresden.
Das könnten wir uns nämlich auch wieder im Kalender markieren, natürlich.
Ja, da wird meine Mama 60 an dem
Tag. Weil genauso wie Claudio immer mit uns Rennrad fahren will und es nicht klappt, nehmen wir uns auch immer vor, dass wir bei Claudio mal im Wettkampf zugucken und es klappt nicht. Aber das Wochenende ist das Wochenende, was eigentlich gut gelegen ist. Und vielleicht so ein Rennradurlaub im Osten von Deutschland, Fritz. Und dann auch deine Mama besuchen. Kann man das verbinden?
Mir fällt gerade ein, dass ich zu der Zeit wahrscheinlich mit dem Hannes in Italien bin zum Rennradurlaub mit seinen Leuten.
Du gehst natürlich mit deinen coolen Freunden Rennradurlaub machen,
nicht mehr mit deinen Running Gags Freunden. Naja, Flo hat, glaube ich, auch schon mit Laura und Nick irgendwas geplant, ohne Rennradfahren.
Gut, zu der Zeit. Dann gehe ich einfach alleine.
Ja, ich meine, das ist jetzt halt auch nicht um die Ecke, ne, der Wettkampf. Ich glaube trotzdem, dass das zum Beispiel ein Wettkampf ist, der auch ganz cool ist zum Zuschauen.
Ja.
Mit mehr.
Ja, das stelle ich mir, ist beim Triathlon schon immer schwierig eigentlich, ne? So mit viel vom Rennen mitbekommen, wenn man dazu guckt.
Ja, und es ist auch immer ein langer Tag. Also ich nehme es niemandem übel, wenn man da nicht zuschauen
muss. Also Claudio, ich würde echt gerne zugucken, aber ich habe echt gar keinen Bock, so, ne?
Das hätte ich auf viel Bock.
Ja, ich habe einmal, einen Kumpel von mir, den Olli, begleitet, als der seine Langdistanz gemacht hat in Frankfurt. Und ich bin da mit dem Rad halt aus Mainz auch hingefahren und dann abends auch wieder nach Hause gefahren. Also ich war schon auch dann Radfahren, aber ich war am Abend so fertig, als ob ich selber eine Langdistanz gemacht hätte. Also wirklich, weil du da dann ja die ganze Zeit von einem Ort zum nächsten noch fährst, um zu gucken, dass du ihn abfängst. Und dann war es noch ultra heiß und du feuerst da an und bist die ganze Zeit auf den Beinen. Und es war so anstrengend. Also ja.
Ja, ich habe es auch bei der Challenge Rot schon erlebt. Da war ich aber auch noch so ein paar verkatert. Ich erinnere mich an die ersten Sachen gar nicht mehr so richtig. Und dann bin ich erst im Laufe des Tages.
Felix war gut.
Aber Felix war gut, das habe ich noch mitbekommen. Ja, das war schon auch, schon wild.
Und was sagst du zur Triathlon-Welt gerade? Gewinnt Lyle Sanders Hawaii, Claudio?
Das ist eine gute Frage. Wenn Jan Frodeno ihn gut trainiert.
noch mehr Gerüchte.
Boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Aber ist ja schon jetzt viel los in der Triathlon-Welt irgendwie.
Ja, Sam Long finde ich einfach ist
Sam so krass, Long gewinnt einfach jedes Rennen.
Jedes Rennen gewinnt der Mann. Also, oder wird halt Zweiter und ist aber trotzdem krass so. Ja, also ich finde es wirklich spannend. Ich finde auch die Einblicke von Blumenfeld und so mit den Videos, die jetzt da machen, finde ich auch cool. Da habe ich mich gefragt, glaubt ihr, Christian Blumenfeld hat das am meisten zerstochene Ohrläppchen der Welt?
Ich glaube, es gibt so viele Leute, die so viel Laktat nehmen. Ich meine, Jakob Ingebrigtsen nimmt auch gefühlt 5-mal die Woche Laktat, seitdem er halt 14 ist, ne, oder so wahrscheinlich.
Aber ja, aber ich habe halt das Gefühl, noch mal mehr, der nimmt jede Trainingseinheit mehrfach bei Laktat. Ones. Bei allem nehmen die Laktat. Immer.
Bei einem normalen Dauerlauf auch.
Immer.
Ja,
immer.
Meistens testen die, die haben immer irgendeine Phase, wo sie irgendwas testen und dann sammeln die jegliche Daten.
Ja.
Aber, ja, ist schon krass. Aber gut, manchmal machen sie auch selber am Finger, manchmal machen sie am Ohr.
Ja.
Ist ein bisschen Abwechslung.
Gut, aber wenn der Trainer dabei ist, der nimmt halt immer am Ohr.
Immer am Ohr, ja.
Also, keine Ahnung.
Aber ja.
Aber ist auf jeden Fall schon krass.
Der läuft, der startet am Wochenende ja in Yokohama beim World Cup.
Das wird spannend.
Da sind schon ja die Besten der Welt dabei. Ich glaube auch Flo, sein Gegner, der uns den Podcast-Titel beschert hat letzte Woche, wird da starten.
Das ist halt die Frage, ob der Blumi da irgendwie gegenhalten kann.
Der Hayden Wyatt ist ja letztes Wochenende irgendwie auch in dieser französischen Liga gestartet.
Mhm.
Gegen Alex Yee, diesen anderen Ex-Läufer, mit dem wir geredet haben. Und Alex Yee hat halt gewonnen, ne? Das heißt, der ist halt in 13-23 Shape, aber es reicht halt einfach nicht, um Alex Yee zu besiegen. Also, crazy Niveau. Und natürlich jetzt auch crazy, ob Blumenfeld da auch mithalten kann.
Ja.
Und dazu startet jetzt Gustav Iden noch zurück.
Ja, es ist viel los. Ich finde das wirklich ein sehr, 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 sehr spannendes Jahr. Ein
spannender irgendwie. Sportsommer einfach.
Ja, auf jeden
Im
Fall.
Im Allgemeinen.
Ja, Giro ist übrigens auch aktuell, ne?
Pogacar. Wieso macht der Giro? Macht der trotzdem Tour de France?
Gute Frage eigentlich. Bin noch nicht so drin.
Fritz, ne?
Ja.
Ja. Ja, der Fritz tut immer nur so, als hätte er viel Ahnung von Radsport. Aber dafür ist der Fritz bei GeoGuessr jetzt, was bist du, Level 3 Gold?
Gold 3 bin ich aktuell.
Stark?
Ja.
Wie viele von unseren Zuhörern meinst du, wissen, was GeoGuessr ist und wir können Gold 3 einschätzen?
Ich glaube, was Gold 3 ist, kann ganz, ganz wenige einschätzen.
Keiner.
Was GeoGuessr ist, wissen die meisten schon irgendwie. Das haben viele schon mal gehört.
Glaubst du echt?
Ja,
GeoGuessr. Ich muss sagen, bevor du das gesagt hast, habe ich davon noch nie was gehört.
Das haben wir doch halt unsere Insta-Bubble. Ne, dann.
Dieser Rainbow wurde dir bestimmt auch schon mal irgendwas von angezeigt. So ein YouTuber.
Der so, ich glaube, der hat eine andere Bubble.
Ja, wahrscheinlich.
Eine andere Bubble.
Ja, macht
auch andere Algorithmus.
Ja.
Aber du weißt mittlerweile, was es ist.
Ja, ja.
Du kriegst ein Bild von Street View und musst raten, wo auf der Welt es ist.
Ja. Ich finde es an sich ja auch wirklich eine lustige Sache.
Können wir auch Flo fragen, ob wir dann, wenn Diamond League gerade nicht so interessant ist für unseren ersten Twitch-Livestream, den wir jetzt hier gleich machen werden, ob wir dann eine Runde GeoGuessr spielen können
im Live. Da habe ich noch zu viel Schiss vor, dass ich mich da blamiere, weil da
Nein.
ist die Treffsicherheit so
gut,
gering.
Wenn wir da zu 4 zu 5 spielen, mein Gott. Da
hey, was so heißt denn blamieren?
Naja, ich habe ja schon den Anspruch darin, gut zu sein.
Ja, aber also was heißt denn blamieren? Du kannst dich doch nicht blamieren. Im Zweifel sagst du halt einfach ein komplett
naja,
falsches
dann
Land.
Ist, ja, gut,
ja und? Oh Gott.
Also, wenn ich dann nicht, mal den, wenn ich dann nicht mal den Kontinent habe.
Ja.
Cringe.
Ja.
Aber, ja.
Also wenn es jetzt total offensichtlich ist und da halt irgendwie...
Der Eiffelturm.
Und da einfach...
Ah, nein.
Ja.
Ich wusste, ich kenne den irgendwo her.
Ja. Ja. Aber neulich hatte ich das zum Beispiel so, da war das ganz wild und da wusste ich nicht, ob es jetzt die Türkei oder Uruguay ist und das war dann schon peinlich.
Ja, gut.
Egal.
Ich glaube auch nicht, dass wir
Ich glaube, wir sollten mal nochmal aufs Wochenende jetzt schauen.
Ja, wir können auch noch über unser Races
über
reden. Ne?
Euer Race war ja wohl ultra spannend. Also, sollen wir zuerst über Fritz oder erst über Nicky the Tiger?
Mir egal.
Mir auch. Aber insgesamt werden ja die Letzten die Ersten sein. Ne? Das heißt, ich war ja fast Letzter und deswegen reden wir als Erstes über mich.
Wie viel da wurdest du genau nochmal?
In meinem Lauf 14.
Und gesamt?
29.
Dass du das weißt.
Ja, das haben wir doch vorher noch in der Gruppe besprochen, weil Jan da diese Platzierung
wissen wollte. Ja, das neue Running-Video ist jetzt auch
Jan ist auch
für unsere WhatsApp-Gruppe verfügbar.
Ja, dass wir einmal reingucken, ob da auch alles passt. So, das können wir uns auch nochmal in Ruhe angucken später irgendwie.
Oder wir gucken es uns im Stream an gleich.
Oh, das wäre auch was.
Wow, wow, wow.
Dann haben schon mal die Discord-Leute Early Access, ne? Also kommt in unseren Discord, da kriegt ihr manchmal Insights nochmal.
Wie würdest du die Trainingswoche vor Pieshausen beschreiben, Fritz? In einem Wort?
Erinnerungslücke ist gerade mein Wort. Ich weiß es gerade echt nicht, wie ich trainiere. Ich habe mich nicht gut gefühlt auf jeden Fall. Die 400er am Mittwoch waren irgendwie scheiße. Was habe ich denn danach noch gemacht?
Dienstag, was hast du zum Dienstagtraining? Wo wir alle über den Wassergraben sind du nicht wolltest, weil du Angst hattest?
Ja, ach ja, stimmt. Meine Woche war auch geprägt von Angst irgendwie. Der Wassergraben war gefüllt.
Ängstlich wäre mein Wort gewesen.
Ja, ich musste mich gerade erstmal zurückerinnern. Aber ja, wir haben dann gesagt, wir trainieren ins Wassergraben. Und letztes Jahr bin ich da halt ja einmal so komisch gelandet im Wassergraben. So ein bisschen voll reingetreten, dass ich irgendwie so komisch gestaucht, sich alles hat im Bein und dann konnte ich ja 2 Wochen irgendwie auch nicht richtig laufen, habe Plieshausen Karlsruhe komplett abgesagt. Deswegen habe ich mich irgendwie nicht so richtig dran rangetraut, da jetzt im Wasser, im Training wieder Wassergraben zu üben und habe gesagt, im Wettkampf muss ich dann rüber, dann wird es schon irgendwie klappen. Und so war es dann jetzt am Ende auch.
Also gut, aber du hast ja erzählt, dass du im Wettkampf auch ängstlich warst. Bisschen.
Ja, also wie gesagt, im Training, dadurch, dass ich es dann nicht gemacht habe, und habe ich mich dann natürlich auch viel damit beschäftigt die ganze Zeit. Ich habe sogar einmal davon geträumt, also auch schlecht geschlafen. Ich würde sagen Albträume. Und dann im Wettkampf in der ersten Runde war ich wirklich dann vor dem ersten Hindernis auch saunervös, weil meine anderen beiden Rennen, die ich bisher letztes Jahr gemacht habe, war wirklich so, dass ich da komplett alleine quasi gerannt bin und niemanden vor mir hatte, der mir die Sicht genommen hat. Und jetzt sind wir da halt mit 20 Leuten in einem Pulk, das auf 3 Bahnen rausgeht, in der ersten Runde gerannt. Und ich dachte echt so, ey, scheiße, wenn da jetzt vor mir jemand stürzt, ich dann irgendwie auch ins Tippeln gerate, total langsam bin, dann nicht mehr rüberkomme oder halt selber hinfalle und mir jemand hinten reinspringt und so. Also, und dann ging das eigentlich in der ersten Runde ganz gut und dann habe ich langsam an Sicherheit gewonnen und die nächsten Runden bin ich eigentlich souverän rübergekommen. Von daher war die Angst natürlich irgendwie auch unbegründet. Auch die Wassergräben waren alle okay. Ich habe es mir im Stream danach angeguckt. Ich finde jetzt nicht, dass ich da jetzt krass negativ aufgefallen wäre zwischen den ganzen anderen. Ich meine, es war halt auch der B-Lauf. Viele Leute aus der Jugend und so. Man hat schon einen Unterschied zwischen A- und B-Lauf gesehen, das auf jeden Fall.
Ja.
Aber generell war es voll in Ordnung. Und ja, ich bin einfach aber auch einfach von Anfang an nicht so wirklich schnell, nicht so richtig schnell gerannt und war ein bisschen langsamer, als ich gehofft habe. Ja, deswegen.
Aber trotzdem PB gelaufen.
Trotzdem PB gelaufen. Zum ersten Mal seit einem Jahr bin ich mal wieder eine persönliche Bestleistung gelaufen. Ja. Das war damals in meinem 3000 Meter Hindernisdebüt.
Ja,
die PB.
Das war auch stark. Ich bin auch PB gelaufen am Wochenende.
Ja, ja. Siehst du wohl. Nee, deswegen hoffe ich jetzt, dass ich in Karlsruhe ohne Angst angreifen kann und einfach auch ein solides Rennen dann nächstes Wochenende habe. Und ja, das jetzt war auf jeden Fall noch keine glorreiche Leistung. Ich habe von hinten beeindruckt dem Theo zugeschaut, wie er nochmal auch eine Attacke in der Mitte des Rennens gesetzt hat.
Wirklich, wirklich krass zuzuschauen.
Im Nachhinein dachte ich dann so, okay, das war schon auch sehr wild, was Theo da getrieben hat, weil es auch irgendwie so wenig Maß hatte, sage ich mal, sondern irgendwie schon eine richtige Attacke war, wo ihm dann, was ihm dann in der vierten Runde auch wieder entgegengekommen ist, wo er dann auch ziemlich platt war und so.
Gut, aber er hat es ins Ziel gebracht.
Dann am Ende, nachdem er wieder eingeholt wurde, mit einem guten Schlussspurt wieder als Zweiter ins Ziel gebracht.
Dass er den halt noch hatte,
diesen Schlussspurt,
das hätte ich halt nicht gedacht einfach.
Aber es war ein bisschen Harakiri schon auch irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall genau das Gegenteil von mir. Also ich war ja irgendwie von Anfang an eher so, oh, ich kann das hier alles nicht. Und Theo hat einfach gesagt, okay, ich will hier schnell rennen, ich mache jetzt keine halben Sachen. Jetzt wird mal hier was gemacht. Und dann wurde er belohnt mit einer Zeit von unter 6 Minuten und hat auf jeden Fall gezeigt, dass er fit ist. Die Ironie der Geschichte ist, dass er trotzdem nicht in Karlsruhe laufen darf, weil er keine entsprechende Meldezeit vorlegen kann.
Frechheit.
Das finde ich schon eine Frechheit.
Hä, wie?
Naja, Meldeschluss war am 30.04.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt hatte er keine 3000 Meter Hinderniszeit aus den letzten 2 Jahren von unter 39.
Ach du Scheiße.
Und deswegen durfte er nicht starten und sie haben ihn nicht akzeptiert. Melanie hat da nochmal hingeschrieben nach Karlsruhe und es hieß, nein, nein, hieß es halt.
Haben wir schon überlegt, ob wir alle als Protestaktion nicht starten.
Genau, dass wir Niki seinen Start absagen, dann haben wir gedacht, nee, am Ende ist denen das auch egal. Die lassen sich bestimmt nicht erpressen.
Und Brian will jetzt mit Mittelfinger über die Ziellinie laufen.
Halt. Genau, jetzt laufen wir alle, ziehen wir alle so ein T-Shirt unter, wo dann so Free Theo draufsteht. Nein, Theo hat selber gesagt, ach, so wichtig ist ja auch nicht. Er hat ja eh so viele andere Sachen zu tun. Er muss da Imker spielen und was auch immer noch alles.
Imker spielen?
Honig
was für ein Disrespect.
Honig
so, als ob der Theo da irgendwie so ein bisschen Kindergarten, ne?
Entschuldigung. Das war als Witz gesagt.
Imker ist ein ernstzunehmender Theo. Theo ist ein ernstzunehmender Imker.
Nein, ich bin ihm auch sehr dankbar und der Honig, den wir hier in der WG immer stehen haben, ist auch sehr lecker.
So.
Ja, also danke
dieses Theo. Dieses Wochenende ist das erste, was wo geschleudert wird, hat Theo gemeint. Also, spannendes Wochenende, auch für die Imkerei.
Für die Imkerei, genau.
Oh, ja.
Nicht nur für die Lauferei.
Also das kann man über unseren B-Lauf so sagen, würde ich sagen. Ich bin dann 6 Minuten 11 gelaufen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Zwei Fragen. Erste Frage. Gibt es eine ganz genaue Vorgabe, wie viel Wasser in diesem, in dem Becken sein muss? Also hinterm, also beim Wassergraben?
Guck da bitte lieber zu Niki bei der Frage, weil ich habe keine Ahnung.
Ich schaue zu ihm, aber der Mann.
12 Kubikmilliliter.
Nein, nein, ich meine so von der Höhe.
Ein bisschen wenig.
Es gibt immer die Gerüchte, dass die Wassergräben verschieden sind.
Ja, genau. Weil, ganz ehrlich, das macht doch auch einen Unterschied, oder?
Ja.
Rein physikalisch, du verdrängst doch dann mehr oder weniger Wasser, wenn du da reinspringst.
Also wenn du vernünftig über den Wassergraben rüberkommst, springst du ja, berührst du den ja ganz am Ende, wo er super flach ist und da ist egal.
Es geht ja erstmal darum, wie lang der Wassergraben einfach ist, wo er aufhört. Ja. Und da gibt es sicherlich einen Richtwert zwischen irgendwas, was der sein muss, halt zwischen 3,40 Meter und 3,80 Meter oder so vielleicht.
Und die Tiefe des Wassergrabens.
Und die Tiefe ist sicherlich auch irgendwie definiert und dann wie steil das da rausgeht, ist dann sicherlich auch jedes Mal so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber wie viel Wasser da drin ist, ja, das wird sich nicht viel nehmen, oder?
Wird da immer nachgeschenkt?
Es muss halt genau voll sein.
Nach
ja, dem, es ist schon so, Läufen? Wenn morgens das Wasser drin ist und in einem heißen Tag und dann ein bisschen verdunstet, dann fütten die nochmal nach zum Teil
und dann
am Abend.
Drei, vier Leute Bauchklatscher aus Versehen
ja,
machen.
Ja, weil das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen. Also erstmal, ich fand diesen Stream sehr gut. Wirklich, fand es
ja, man konnte Ultra, das war einer der besten,
super, super gut alles. Zeiten. Auch mit diesem Splitscreen zum Teil, dass dann da noch das hintere Feld eingeblendet war und so. Es war wirklich.
Dass man auch viele Wassergrabenüberquerungen immer
ja,
sehen
man
konnte.
Ja, man hat einen super Überblick gehabt vom, also von dem ganzen Geschehen. Also es ist wirklich, da Props gehen da raus. Und dann jetzt aber die Nummer, dadurch, dass man eben auch da so viel gesehen hat, bei den Frauenrennen und vor allen Dingen beim B-Lauf
hast
bei den
gesehen?
Frauen.
Ach, unfassbar,
du
ne?
Scheiße.
Unfassbar.
Und da frage ich mich, also einmal war halt wirklich so, der Stream ist gerade auf dem Wassergraben und dann hat es eine, also reingepackt, das war nicht normal, aber ich habe halt nicht gesehen richtig, warum. Also man hat wirklich nur gesehen, wie sie praktisch einen Bauchplatscher da reinmacht. Und was ist da der Punkt, der passiert? Also springst du auf den Graben und bleibst halt oben hängen, auf das Hindernis und bleibst oben hängen mit der Fußspitze oder was? Oder was passiert
also
da?
Also ich habe auch, es ist glaube ich fast schon in die tausend so Tradition, dass es da unfassbar viele Stürze gibt, weil ich glaube halt, diese zwei Hindernisse, die versuchen viele so zum Anfang des Jahres, die halt noch nicht viel Hinderniserfahrung haben, die versuchen auch mal viele Jugendliche und dadurch gibt es da immer unverhältnismäßig viele Stürze und es war ja wirklich in diesem, also das Frauenrennen habe ich nicht genau geguckt, aber in diesem Frauen-B-Lauf oder in diesem Jugendlauf, was es dann vielleicht auch war, so gemixt aus irgendwie U20 und B-Lauf, da gab es drei, also ich habe drei Vollgasstürze gesehen, wo die komplett drinne lagen.
Genau. Und da war auch so viel Wasser danach.
Unfassbar.
Also
es war alles nass. Ja.
Es war alles nass, wirklich.
Aber auch ultra Respekt. Jede von denen ist aufgestanden
und weiter.
Und weitergelaufen.
Und einmal gab es noch so einen Auffahrunfall, wo eine dann irgendwie Angst hatte.
Auf die andere gesprungen
ist. So ein bisschen, nur so ganz vorsichtig drauf gestiegen ist, oben drauf stand und dann richtig runtergesprungen ist. Also mit beiden Füßen oben drauf stand und die nächsten mussten dann halt so abbremsen und sind halt rüber geklettert, so eher, weil halt weniger Platz dann war.
Und das habe ich nicht gesehen.
Das konnte man wahrscheinlich
auch nicht alles
sogar, im Stream ist nicht sogar eine zweifach da reingestürzt?
Ich glaube, einmal war es dieselbe, die ein zweites Mal nochmal ähnlich gestürzt
ist. Weil das fand ich auch echt krass. Also das soll jetzt gar nicht so hier rüberkommen, dass wir uns jetzt hier lustig machen oder so über die.
Nein, aber ich meine, es ist ja mal auffällig, wenn da jemand Vollgas reinkracht.
Ja, genau. Und ich fand es halt irgendwie diesmal sehr auffällig, wie krass die dort reingeflogen sind.
Ich glaub, das war letztes Jahr schon ähnlich. Da war es noch im B-Lauf bei den Männern schon auch noch mal mehr. Das war dieses Jahr, glaube ich, deutlich weniger.
Mhm. Das Problem halt bei den Frauen oder bei den Mädels ist halt einfach, dass man macht es denen ja quasi logischerweise leichter, dass halt die Hindernisse niedriger sind als bei uns. Mhm. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Die sind ja, ich glaube, 16 Zentimeter niedriger.
Aber der Wassergraben wird
nicht kleiner.
Sodass
eine große Frau über die Hürden halt echt zum Teil ja sehr easy drüber kommt. Mhm. Aber der Wassergraben ist halt auch kleiner.
Hey, der ist
also
kleiner?
Also der Balken vor dem Wassergraben kleiner. Aber das ist ja kein Vorteil eigentlich, weil
der Wassergraben
dann stößt du dich ja auch von dem niedrigeren Punkt ab. Und der Wassergraben ist natürlich, der bleibt natürlich gleich. Und dadurch ist es halt bei den Mädels auch so, dass der Wassergraben eine viel höhere Priorität auch einfach hat. Weil da kannst du halt übel was gut machen, kannst du auch übel was verlieren. Und umso langsamer deine Laufgeschwindigkeit halt ist, umso schwieriger wird der Wassergraben ja nochmal. Das heißt, da kommt dann alles zusammen. Und dann bist du natürlich halt müde und müsstest halt theoretisch dann immer beschleunigen vor dem Wassergraben, hast dann aber nicht mehr die Kraft. Und was dann denen oft passiert ist, ist, dass die den Balken nicht treffen. Also diese krassen Stürze, wo die voll mit dem ganzen Körper rein drin sind einfach nur, die wollen drauf zulaufen, versuchen irgendwie zu beschleunigen, sind dann zu dicht dran, wollen auf den Balken hochsteigen, treffen ihn nicht, rutschen von oben ab, also haben dann überhaupt keinen Widerstand, kein Abdrücken und fallen dann einfach nur mit dem ganzen Körper rein.
So, ja. Ja, okay.
Also bei den Jungs oder auch bei schnelleren Frauen gibt es da manchmal halt, da sind ja eher so die Stürze irgendwie bei der Landung mal was oder so ganz krass wird es natürlich, wenn du irgendwie mit den Spikes irgendwie oben hängen bleibst oder auch mal, du trittst schon auch mal daneben, aber ja, bei denen sind die Stürze halt, glaube ich, einfach diese Vollgas-Reinstürze sind meistens, dass sie einfach den Balken nicht treffen.
Mhm, okay.
Weil sie so nah dran sind vielleicht auch. Aber ja, wie gesagt, stellt es mir auch halt, ist auch schwierig vor natürlich.
Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir natürlich zu deinem Rennen, Niki.
Du bist nicht gestürzt, Niki.
Du bist nicht gestürzt und es sah wirklich sehr, sehr gut aus. Also sehr kontrolliert und...
Danke.
Du hast da wirklich dein Ding gemacht.
Ja, nimm uns mal mit. Wie war es denn in der ersten Runde, nimm als es losgegangen ist? Wie war der Start? Bist du gut losgekommen?
Erstmal natürlich war ich fast zu spät zum Start. Sag ich das in dem Video auch? Ich weiß gar nicht.
Das habe ich aber auch gesehen.
Also das war wirklich krass. Die hatten immer Verschiebung, 10 Minuten und dann war ich so am Barmachplatz und sehe auch noch meine ganzen Gegner um mich herum und denke mir so, ah, easy. Und dann habe ich auch schon gemerkt, durch so eine Durchsage, so letzter 300 Meter Lauf, so, oh, jetzt könnte es ernst werden. Und dann laufe ich zurück, will meine Spikes anziehen und sehe von Weitem schon, wie der Start aufgestellt wird. Mhm. Hatte aber noch keine Spikes an, kein Wettkampftrikot, nichts.
Die letzten 2 Stunden war 10 bis 15 Minuten Verzögerung. Und die war plötzlich doch irgendwie aufgeholt.
Ja, von einem auf dem anderen Lauf quasi. Mhm. Ja. Und dann viel zu spät, völlig unprofessionell natürlich. Dann einfach nur noch zum Start, meine Steigerung in Spikes war, zum Start zu rennen einfach nur. Ach, da war über irgend so ein Hindernis drüber
gehabt. Ja, weil das habe ich nämlich auch gesehen. Da habe ich mich auch gewundert. So, alle anderen stehen da schon und auf einmal kommt Niki
nochmal über so ein Hindernis. Also, ja. Jens war auch noch nicht da, glaube ich.
Jens war auch noch nicht da.
Ja.
Aber und, dann, als wir da standen, waren ja immer noch 2-3 Minuten. Also da hat es dann noch gedauert, bis es losging.
Stimmt,
ja. Und da hatte ich dann auch wieder einen kurzen Moment, wo ich ein bisschen auch mal so in mich gehen konnte und so, okay, jetzt geht's hier los, jetzt musst du dich auch ein bisschen konzentrieren.
Ich war dann nochmal pinkeln auch und dann hör ich plötzlich so, okay, sie sagen gerade durch, dass jetzt dann gleich der 2000 Meter A-Lauf startet und dann dachte ich, also, ach du Scheiße, vor 3-4 Minuten habe ich Niki noch da auf dem Aufwärmplatz gesehen. Ich hoffe, der kriegt das gerade mit und ist nicht auch nochmal aufs Klo oder sonst was machen gegangen. Und habe nochmal geguckt und da habe ich gesehen, okay, du läufst da gerade hin, das habe ich dann aus der Ferne gesehen. Da war ich erstmal erleichtert, dass jetzt keiner den Start verpasst.
Könnte man auch als Laufbibelfrage stellen, wie früh sollte man an einem Start sein?
Ja.
Weil das war schon unprofessionell natürlich. Also ich habe keinen Bock, da jetzt immer so extrem früh da zu sein.
Ja, das macht einen ja auch natürlich nervös einfach nur.
Also, es wurde halt immer durchgesagt, auch, ja, stellt euch drauf ein, wir sind ein bisschen hinten dran so. Und dann sind wir auch entsprechend ja einlaufen gegangen und so.
Ja.
Weil das ist halt dann einfach, wir davon ausgegangen sind, dass es halt später losgeht.
Und dadurch war ich jetzt auch ich habe kaum Hürden gemacht, keine Steigerung so richtig halt eben. Also es war irgendwie nicht so ideal, aber ach, dann an der Startlinie zu stehen und ein bisschen... Jokes gemacht.
Ja, du hast noch mit dem Chris Kessler
Jokes gemacht. Ja, dann immer auch lustig mit Weihnachten. Was? Regt sich jedes Jahr über die Aufstellungen auf in Blitzhausen, dass die immer falsch rum aufstellen und so, die Leute. Und ich war jetzt schon so auf dem Blitzhausen auch, dass ich mittlerweile halt das schon kenne. Und ich weiß halt auch, dass Blitzhausen immer stressig ist, weil es halt 2 Hindernisse ist, das Niveau natürlich viel enger zusammen. Das heißt, da ist alles viel nervöser am Start, da splittet sich nicht so doll auf, da gibt es viel, die ersten beiden Runden sind einfach ein viel größeres Pack immer. Aber das kenne ich mittlerweile auch alles schon und dadurch bin ich da, glaube ich, einfach mental darauf vorbereitet, was da passieren wird und genauso kam es auch, es war ein hektischer Start.
Ja, erzähl mal bitte ganz kurz, das finde ich nämlich interessant, an was denkst du direkt davor? Gehst du so im Kopf nochmal irgendwie Technik durch, gehst du durch, wo du dich einsortieren willst oder an was denkst du da?
Ich habe jetzt so seit letztem Jahr habe ich schon viel gelernt über wie ich ein Hindernisrennen angehen sollte und was mir hilft, weil es ist ja auf jeden Fall so, die Dinge, die du dir mental zurechtlegst, so die Tage davor oder auch die Stunden oder Minuten davor, ist ja dann fast egal, die sind ja natürlich irgendwie in dir gespeichert und es kann halt einfach aktiv Einflussnahme aufs Rennen haben, weil die Dinge, die du davor vorbereitest in deinem Kopf, die rufst du dann ja auch in der Stresssituation des Rennens, sind die ja zumindest irgendwo da.
Aber was ist es denn?
Und was es bei mir auf jeden Fall vor allem beim Saisoneinstieg ist und bei so stressigen Hindernisrennen ist immer, dass ich mir einfach nur in den Kopf erstmal setze, dass ich die ersten 2-3 Runden einfach nur die Hindernisse schön treffen möchte und ganz konzentriert die 20, 30 Meter vor dem Hindernis mich darauf fokussiere, mir Platz zu machen, auch nicht zu dicht auf den Vordermann aufzulaufen, lieber Abstand zu halten und zu gucken, dass ich Platz habe und dann auch nicht super schnell übers Hindernis laufe, sondern einfach ökonomisch übers Hindernis laufe. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mir für die ersten 1000 vornehme. Mhm. Weil immer, wenn ich mir irgendwie andere Dinge vornehme, Splits oder wo will ich mich einsortieren oder so, dann verliere ich die Basics und dann bin ich plötzlich überfordert, wenn 3 Leute neben mir sind am Hindernis und, mhm. und wenn ich zu weit hinten bin, zu weit vorne. Aber immer, wenn ich mir einfach nur vornehme, ich will gut über die Hindernisse kommen, ich will keinen Stress haben einfach, dann klappt eigentlich alles andere auch immer gut.
Das heißt, du hast auf die Position, wo du da jetzt genau einsortiert bist, ob du jetzt Dritter oder Achter bist, auch gar nicht so geachtet eigentlich.
Ja, was natürlich immer vor jedem Rennen, vor allem ohne Pacemaker, die Frage ist, ist ja, geht jemand vor, wird es schnell?
Wie schnell wird es, ja.
Das war natürlich die Ungewissheit auch und ich hatte jetzt nicht so Lust, von Anfang an vorzugehen. Aber als ich dann gemerkt habe, dass die da die ersten, das merkst du ja nach 200 Metern, dass die da vorne ein Tempo angehen, war ich total beruhigt. Da war ich total so, okay, der Typ macht jetzt hier gerade Riesentempo. Du musst auf jeden Fall nicht vor, war dann so das Ding, was dann so das nächste war. Ich wäre vielleicht schon vorgegangen, wenn er so ganz langsam geworden wäre. Aber dann war auf jeden Fall so, okay, du musst nicht vor. Und dann war einfach nur klar,
also perfekt eigentlich
gelaufen, über die Hindernisse rankommen. Und das Geile war halt auch, im 1000 war es immer ein bisschen stressiger, weil niemand so richtig den ersten 1000 da richtig schnell angelaufen ist. Und dadurch war es natürlich noch enger im Feld. Und es gab noch mehr Positionskämpfe. Aber weil der Typ da echt die ersten 400 in 62 gerannt ist, war sofort das Feld so ein bisschen auseinandergezogen. Und das war, für mich ist das top natürlich, wenn sowas passiert.
Wer war das nochmal, der das gemacht hat?
Einer aus Polen, glaube ich. Ja, der aus Polen hat dann übernommen, die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Der so als erstes vorne war,
die ersten
der ist nicht unter 45 gelaufen am Ende. Also was der sich dabei gedacht hat, finde ich schon auch wild. Der war, glaube ich, so die ersten 500, 600 vorne. Dann kam der aus Polen.
Nach 400 war der Pole, glaube ich,
schon. Oder nach 400. Und
meine ich.
Ja, dann war der Pole ziemlich lang vorne und dann noch kurz jemand anders und dann auch ich schon. Aber also übel krass, dass vielleicht haben die beiden sich vorne auch abgesprochen zu zweit, aber dass die da so aufs Tempo drücken, war sehr wild auf jeden Fall.
Du bist nach 1000 vor, oder?
Nee, ich bin 600 vor Ziel.
1400, okay, ja.
Wie schnell war der erste 1000er durch?
2,43.
Ja, ich denke, ich bin 2,43 gelaufen, aber die vorne sind sogar noch ein bisschen schneller gelaufen, vielleicht sogar. Der erste 1000 hat auch nur 2 Wassergräben, das heißt, der ist theoretisch auch ein bisschen schneller. Und ich kannte halt immer die ersten 1000, die 1000 waren immer, die waren fürs Gehirn manchmal ein bisschen überfordert. Einfach, es war einfach, ging einfach alles zu schnell. Man war nicht so bereit irgendwie für die ganzen Hürden und dann diese Positionskämpfe und es ging alles so schnell vorbei, dass man in 1000 irgendwie immer im Ziel war und sich so gedacht hat, ach, das war irgendwie alles. Aber dieses Jahr eben zu sehen, dass die ersten 1000 so schnell durchgelaufen wurden, war für mich auch schon so voll geil. Das ist mal was anderes hier und das wird gut auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, das sah, also habe ich schon gesagt, aber es sah sehr kontrolliert ja auch aus. Und du hast dich doch auch wirklich bis zum Ende eigentlich sehr gut gefühlt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Bei der Attacke, hast du dir jetzt gedacht, okay, mir geht's jetzt schon schlecht, aber ich gehe jetzt viel Risiko ein? Oder war es eher so, okay, mir geht's einfach noch gut, ich gehe jetzt vor, weil ich habe das Gefühl, die werden jetzt gerade nicht mehr schneller? Was war da also?
Ja, ich meine,
war es einfach so eine Intuition?
Ich hatte schon im Hinterkopf, immer vielleicht mal auch nach vorne zu gehen, weil ich hatte halt, meine Vorbereitung war so gut und ich habe mich so gut gefühlt auch die letzten Trainings und dachte ich mir so, ich habe keinen Grund, nicht irgendwie was zu verwagen auch, weil
also doch einfach das Selbstvertrauen.
Auf jeden Fall. Und so richtig aktiv war das jetzt auch nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass die ein bisschen langsamer geworden sind.
Ja,
aber ich habe dann schon auch immer Lust, nach vorne zu gehen.
Du hast auch ein paar Plätze gut gemacht bis dahin dann schon, ne? Und warst dann plötzlich an der Spitzengruppe
dran. Ich würde so sagen, die ersten beiden Runden waren so dieses Fließende, so ein bisschen im Feld verstecken. Dann Runde 3 habe ich so ein bisschen mich nach vorne gearbeitet, weil ich gemerkt habe, jetzt stehen hier ein paar kleine Lücken und so. Aber das Gute ist halt bei Hindernis, wenn ich 2 schnelle Schritte mache vor dem Hindernis und dann eine Lücke ist, dann ist die Lücke halt auch wieder zu schnell, weil man kann da so schnell wieder aufholen auch. Und dann habe ich halt gemerkt, die sind ein bisschen langsamer und dann dachte ich mir schon, ja komm, ich gehe nach vorne. Und ich habe auch immer Spaß daran, als Erster über den Wassergraben zu gehen, weil da habe ich immer das Gefühl, da kann ich so richtig mein Ding machen und die auch unter Druck setzen hinter mir. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, es ging schon alles schnell, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir so gedacht habe, um ehrlich zu sein.
Ja.
Und dann aber, als ich vorne war, war natürlich nochmal so ein bisschen dieses Adrenalin, okay, ich bin jetzt vorne.
Jetzt musst du durchziehen auch,
und
ne?
Dann bei 400 vor Ziel dachte ich mir schon so, oh Gott, wir sind halt schon krass schnell, das wird richtig gut heute.
Das aber ich dachte mir schon auch, schon gesehen dann.
Ja, ich dachte mir schon aber auch so, okay, jetzt hast du es hier schon angefangen, jetzt musst du schon noch durchziehen. Da habe ich zum ersten Mal dann schon auch, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es jetzt schon natürlich anstrengend ist und dass jetzt hier kein Selbstläufer wird, dass ich jetzt hier das Ding hier easy gewinne.
Du hast auch gemerkt, dass da direkt hinter dir der...
Ja, der hat mich schon ein bisschen unter Druck gesetzt auch. Der ist immer so leicht rechts hinter mir gelaufen, auch schon in der Kurve. Und der ging gerade ja, dann hat er mich dann überholt. Und der hat schon auch, der wollte schon auch immer
zeigen. Aber auch da zeigen. Hat man wieder gesehen, dass du über die Hindernisse jedes Mal ein bisschen stärker warst eigentlich, ne?
Ja, vielleicht darf ich in so einem Moment mich nicht überholen lassen, weil ich dann noch besser so die Hindernisse nehmen kann. Aber ich dachte mir auch, vielleicht lasse mich überholen in dem Moment, hatte jetzt keine auch Lust, da voll dagegen zu setzen und kann vielleicht am Ende wieder vorbei.
Aber er hat dich nicht am Hindernis dann abgedrängt.
Aber er hat halt, schon ja, er überholt mich halt kurz vorm Hindernis, geht dann vor mich. Ja, dadurch kann ich an dem Hindernis schon mal nicht irgendwie krass was gut machen.
Ja.
Am Wassergraben bin ich wieder an ihn rangekommen, dann dreht er sich um, sprintet wieder voll weg. Dann komme ich am letzten Hindernis wieder an ihn ran, dann dreht er sich wieder um, sprintet wieder voll weg.
Ja.
Und ich ärgere mich schon, dass es nicht gerecht hat zu gewinnen, weil ich glaube schon, dass ich es eigentlich schon in mir drin gehabt hätte, das Rennen zu gewinnen und dass der jetzt auch nicht so viel stärker war. Aber so richtig weiß ich auch nicht, wie ich hätte gewinnen sollen, weil der ist einfach schnell geflitzt immer nach den Hürden und eben seine letzten 50 Meter waren einfach richtig gut natürlich auch.
Weißt du, was der so auf flachen Strecken laufen kann? Ja, der ist
schon auch unter 3,40, 1500 gelaufen. Ja. So.
Okay, dann ist halt schwierig im Schlussspurt vielleicht.
Ja, aber meine letzte Hürde, damit der zweifle ich immer so ein bisschen. Ich fand die zwar besser in Plitzhausen, aber
das war bei den Deutschen.
Aber die war halt auch nicht ganz so risikohaft. Also ich hätte schon vielleicht mit mehr Risiko auf die letzte Hürde drauflaufen können.
Ja, aber am Ende war es ja trotzdem eine halbe Sekunde.
Aber
Risiko meinst du, dass du schneller drauf hingehst und mit dem Risiko, dass du so nicht gut triffst?
Ja, also eigentlich ist es ja oft so, dass ich so vor einer Hürde eher so durchatme, eine Lücke lasse, auch wenn ich vorne bin, so ein bisschen halt die Hürde angucke, durchatme und dann laufe ich die letzten 5-6 Schritte schneller vor der Hürde, so ein bisschen schneller oder ein bisschen aktiver. So würde ich halt eine normale Hürde angehen, aber bei der letzten Hürde, die ist einfach so ein bisschen verhext oder auch da ist einfach andersrum. Wenn du halt aus der Kurve raussprintest quasi, dann rennst du schnell und dann machst du es genau andersrum und dann die letzten 5-6 Schritte vor der letzten Hürde, da hat man immer da ein bisschen Angst, weil man gerade ja schneller ist als sonst und übel kaputt und dann läuft man genau die letzten 5-6 Schritte ein bisschen langsamer und dadurch treffe ich die letzte Hürde dann öfter mal nicht so gut. Und diesmal habe ich mir vorgenommen, ich will unbedingt die letzte Hürde richtig aktiv treffen. Aber dadurch habe ich halt den Endspurt quasi noch nicht bei 120 vor Ziel angefangen, sondern bis zum letzten Hürde war es noch so ein bisschen verhaltener, in der Hoffnung, ihn dann nach der letzten Hürde halt zu kriegen oder mit der letzten Hürde, aber das hat halt nicht funktioniert.
Hast du schon mal den letzten Wassergraben schon so im absoluten Vollsprint mal genommen, dass du gar nicht mehr draufgestiegen bist oder sowas?
Nee, aber... Ich meine, der letzte Wassergraben war zum Beispiel auch gut, damit bin ich voll zufrieden eigentlich.
War auch gut, aber habe ich gerade überlegt, weil eigentlich kann man ja bei sowas auch mal nachdenken.
Ja, oder? Man kann da schon auch krass was gut machen, wenn du da richtig Momentum voll drauf rennst und es gut triffst, dann machst du da richtig was gut, aber ich meine, das Problem ist halt schon immer, dass du halt, ist schon ein schmaler Grat einfach, weil du bist halt muskulär schon ganz schön angenockt. Und du ärgerst dich dann halt auch. Ich hatte es ja auch schon, dass ich dann halt mal gestürzt bin. Oder viele stürzen nicht zufällig am letzten Wassergraben oder nicht zufällig am letzten Hindernis. Das ist halt einfach das Schwierigste. Ne?
Even Jäger damals, als er unter 8 Minuten gelaufen wäre.
Felix Henschel wird jetzt wieder ganz...
Ich finde es schon echt spannend, wie taktisch das dann doch ist. Einfach.
Ja. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen Typsache. Aber ich meine, ich habe jetzt schon so viele Hindernisrennen in meinem Leben gemacht und ich weiß jetzt so, was für mich so am besten klappt. Wenn man einfach arsch viel Ausdauer hat, dann ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, wie man die Hindernisse läuft. Aber man hat halt manchmal schlechte Hindernisrennen und fragt sich eigentlich, wieso jetzt? Wieso waren es die ersten zwei Runden so nervig einfach? Mhm. Wieso konnte ich mich da überhaupt nicht treffen bei den Hürden? Und dann kam ich eigentlich immer zu dem Punkt, dass ich hatte auch eine Hürde, da ist auch der, sieht man im Stream, ist der Clément de Flandre, das ist so ein Belgier, das hast du, glaube ich, auch im Stream gesehen, der ist gestürzt nach 400 Metern des Hindernis. Und da war zum Beispiel der Moment, ich laufe so auf der Zielgerade und habe das auch wieder im Kopf so, okay, die Position ist hier, du bist innen ganz schön eingeklemmt, die Position klappt aber, mach jetzt keinen dummen Move, renn nicht rechts raus, bleib locker, lass ein bisschen Abstand zum Vordermann. und dann lasse ich aber Abstand und dann rennt mir jemand rein in den Abstand. Also dann rennt jemand, überholt mich quasi kurz vor der Hürde, macht dann aber 3 schnelle Schritte, um mich zu überholen, ist dann aber zu dicht am Vordermann, wird langsamer und hält dabei mich übel auf und der Clément war genau rechts von mir. Der wurde quasi auch von dem so
dann abgedrängt.
Die letzten 3-4 Meter abgebremst und dann abgedrängt. Und das war so ein richtig kritischer Moment, wo ich dann auch so voll kurz Panik hatte. Oh Gott, das muss ich hier richtig, da bin ich auch ganz unökonomisch hoch drüber gesprungen, weil ich aber gemerkt habe, es geht jetzt nur darum, jetzt hier nicht irgendwie Scheiß zu machen.
Wahrscheinlich immer noch besser, als ich über jedes Hindernis gehe.
Und dann höre ich halt diesen Knall rechts von mir, wie der Clément Vollgas gegen die Hürde knallt. Und ich schwöre dir, das war nur wegen diesem Typen, der uns da überholt hat. Sonst wäre der niemals gestürzt.
Das hat man im
Aber Stream das kann halt reichen, gesehen, dass ein Moment so...
Der stand fast vor dem Hindernis dann und musste dann wirklich fast aus dem Stand da rüberspringen und ist halt einfach mit dem
dranhängen
geblieben. Ja.
Ich würde am liebsten auch manchmal zu Leuten am Start sagen, hey Leute, über Hindernis gibt es nichts Dümmeres, als wenn wir uns die ganze Zeit hin und her überholen und jedes Mal jemand ausschert, weil das jedes Mal eigentlich ja alle nur nervt. Aber ist natürlich auch
part of the game. Gleichzeitig ist es auch der A-Lauf, wo man so denkt, okay, eigentlich sollten die Leute ja wohl erfahren genug sein,
aber
so einen Quatsch nicht zu machen.
Ich meine, es ist ja auch okay, dass man sich positionieren will. Und wenn man auch nicht die schnellste Hindernistechnik hat, dann stört es einen ja vielleicht auch nicht, wenn man 1 Meter hinter einem über die Hürde springt. Aber wenn man halt die Hindernisse aktiv nehmen will, in seinen eigenen letzten 3 Schritten, dann, ich glaube zum Beispiel, dass auch jemand wie Frederik Grupp hat, wenn der halt in diesen Flow kommt, dass der immer Platz hat an den Hürden und da auch seinen eigenen Rhythmus macht, ist der halt so viel besser, als wenn er zum Beispiel bei einem WM-Finale oder bei einem WM-Halbfinale ist, wo es alles so ein fettes Pack ist, es ist langsam und jede Hürde ist so zäh und nervig. Das hatte ich auch schon mal zum Beispiel bei den Deutschen da, wo Karl und Freddy so vorne weggelaufen sind und wir dieses Kindergartenrennen gemacht haben um Platz 3, wo Felsen Dritter geworden ist vor 2 Jahren. Da sind wir halt übel taktisch gelaufen, die ersten 2 Kilometer und jede Hürde war aber so Kacke, weil es war so ein Stress.
Naja. Zusammenfassend kann man ja trotzdem sagen, dass du am Ende eine deutliche persönliche Bestleistung gelaufen bist. Running X-Rekord 5:26.
Running X-Rekord von Nick zurückgeholt.
Running X-Rekord von Nick zurückgeholt, der dich letztes Jahr dort geschlagen hat. Dann hast du den alten Meeting-Rekord unterboten. Allerdings bist du halt nur Zweiter geworden, deswegen hältst du den Meeting-Rekord leider nicht.
Ja, das selbst ist schade.
Und warst auch nicht weit weg vom deutschen Rekord. Also vielleicht so eine halbe Sekunde,
etwa
weniger als eine Sekunde, ne?
5:25, 50 oder sowas.
Ja, und dementsprechend hast du ja auf jeden Fall einen richtig guten Einstieg gehabt. Und du hast, glaube ich, auch die Chance, dich an Phil Norman zu revanchieren, weil er ja in Karlsruhe jetzt morgen auch mit im Feld ist, ne?
Und da sollten wir, finde ich, jetzt nämlich auch mal kurz
nochmal drüber reden, genau. Ich wollte die Überleitung gerade einfach mal schön machen.
Hast du sehr gut gemacht.
Ja. Super, Fritz. Und deswegen, morgen in Karlsruhe, dann über die richtige Hindernisdistanz, 3000 Meter, in einem starken Feld, so stark wie noch nie in Karlsruhe, also viel, viel stärker, eigentlich nochmal ein ganzes Feld draufgesetzt,
was besser ist. Ist der Freddy auch da, eigentlich?
Als die letzten Jahre. Freddy Ruppert ist nicht da. Von den Deutschen
den Redingen dann, die
sind auch. Jens Felten und du und Maximilian Feist im A-Lauf.
Ich könnte sagen, die zweite Garde hinter Freddy und Karl, ne, ist da, außer so Nick fehlt außer leider. Nick, aber sonst wird es halt schon ein vorentscheidendes Rennen auch um EM-Quali werden.
Und aus Europa sind halt auch so die Hälfte der Spitzenläufer dabei.
Sind schon gute da.
Der amtierende Europameister.
Da muss auch mal gucken. Ich denke jetzt nicht, dass die auch alle da in Topform sein werden und alle da PB laufen. So.
Manche kommen vielleicht auch nicht.
Aber die PBs von den Leuten, die da sind, klingen natürlich krass.
Das ist um 8:20 rum.
Ja.
Wo man aber sagen muss, vor solchen Zeiten hast du da sehr viel Respekt oder traust du dich hinter solchen Leuten auch mitzulaufen jetzt?
Nee, ich hatte lange noch Respekt vor der Strecke 3000 Meter Hindernis, weil die mir immer lang vorkam, weil ich da Einbrüche hatte, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass ich die Strecke so richtig im Griff habe.
Weil es einfach weit ist.
Ja, weil es einfach weit ist und ich meine Ausdauer einfach immer so nicht gut genug war für 3 Hindernisse eigentlich und ich es eher so ein bisschen geschafft habe über Tempohärte und Kraft.
Aber in diesem Winter und Frühjahr,
aber Niki, ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen den Respekt von den 3 Hindernissen verloren habe, einfach weil es jetzt die normale Strecke ist für mich. Es ist halt einfach meine normale Race-Strecke und dementsprechend...
Was traust du dir zu?
Dementsprechend traue ich mir schon zu, da einfach mitzulaufen. Ich habe jetzt keine Angst davor, dass es zu schnell wird für mich.
Und du auch einfach eine wahnsinnige Grundlage jetzt hast, ne? Die ja besser ist als die letzten Jahre eigentlich. Ne?
Genau, ich hatte jetzt eigentlich nicht erwartet, dass Blitzhausen irgendwie so Also ich dachte, RT1000 wird so einer zum Reinkommen. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da überhaupt so ein schnelles Pace gelaufen wird vorne. Und ich dachte halt, ich laufe da ein solides Rennen. Aber ich war mir halt eigentlich sicher, dass auch unser Training war eigentlich natürlich eher aufgelegt auf die drei Hindernisse. Also in der Woche vor Blitzhausen haben wir schon auch hart trainiert.
Harte Tempoläufe gemacht,
das ist gut gegangen.
Das ist gut gegangen.
Und deswegen gibt es natürlich keinen Grund, wieso ich jetzt bei den drei Hindernissen nicht optimistisch bin. Also mal gucken, ob ich da jetzt ganz vorne mitlaufe. Vielleicht halte ich mich auch wieder so ein bisschen zurück und arbeite mich dann nach vorne. Im besten Fall, ich hoffe, dass das Tempo halt schnell wird und dass es genauso ein Rennen wird wie in Blitzhausen, dass das Feld ein bisschen aufgesplittet ist.
Es gibt einen Pacer wahrscheinlich.
Es gibt einen Pacer sicher, hoffentlich. Leider nicht der Nick.
Nicht der Nick, ja.
Aber ja, der Respekt vor den Leuten da ist jetzt echt nicht mehr so groß. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen als Teil davon. Und deswegen bin ich gespannt, auch was die anderen da machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auch Leute über sich hinauswachsen und dass wir da auch Siegzeiten unter 8,20 sehen. Also gewinnen muss ich da jetzt nicht unbedingt, aber ich hoffe halt, ich kann vom Feld profitieren und das Ziel muss schon sein, unter 8,25 zu laufen jetzt natürlich. Und das wäre die EM-Norm. Und dann müssen wir mal gucken, was die anderen Deutschen laufen und dann, ja.
Ja, krass, das ist doch schon mal eine gute Ansage.
Ja.
Ich finde das auch echt, ich finde das sehr gut, dass du da auch selbstbewusst bist. Ich finde, man muss jetzt auch nicht so tief stapeln. Du hast ein super Rennen gezeigt am Wochenende.
Ja, ich kann das noch gar nicht so einschätzen, das Rennen am Wochenende, aber ja, ich meine, wie gesagt, es war auch schon vor Blitzhausen so, das Training lief so gut. Ich habe einfach keinen Grund, mich zu verstecken. So. Wenn ich es jetzt dieses Jahr nicht hinbekomme oder jetzt auch in Karlsruhe nicht hinbekomme, so, dann
ist es natürlich
auch doof, aber dann lag es mit Sicherheit nicht daran, dass ich zu wenig trainiert habe oder zu viel Beachvolleyball gespielt habe oder zu viel Party gemacht habe, sondern
du hast dich zurückgenommen.
Ganzen Aspekte geben mir halt schon ein Gefühl von Sicherheit, dass ich einfach das Gefühl habe, ich habe mich fast perfekt darauf vorbereitet und dadurch fühle ich mich halt einfach viel wohler jetzt dann auch der Aufgabe morgen gegenüber.
Wenn ich an den Saisonanstieg letztes Jahr in Rehlingen denke.
Ja, da habe ich mich nicht wohl gefühlt gegenüber der Aufgabe.
Ja.
Aber auch zum Beispiel letztes Jahr hatte ich immer das Gefühl, die Hindernisse auch schon bei Blitzhausen am Ende, da habe ich mich so ein bisschen kraftlos gefühlt, instabil. Und wenn ich mir auch den Stream so angucke, wie ich da gelaufen bin und auch mein Gefühl, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war sehr stabil über den Hindernissen und genug Kraft in den Beinen ist auch da. Und deswegen sehe ich da eigentlich keinen Grund, wieso ich jetzt da irgendwie mies einbrechen sollte über drei Hindernisse.
Nee, gibt's auch nicht.
Wollen wir dann nochmal über die anderen Leute reden, die auch in
Karlsruhe sind? Wie ist dein Respekt gegenüber den drei Hindernissen, deine Einstellung?
Ich habe einfach, ehrlich gesagt, die 2000 in Blitzhausen ein bisschen unterschätzt schon so und habe mir gedacht, 2000 Meter hier, fünf Runden, kurz mal rennen, geht schnell rum, kann man zügig durchdrücken und schon das kam mir dann in den letzten zwei Runden irgendwie lang und weit vor. Dass ich mir jetzt schon so denke, die 3000 sind nochmal eine andere Nummer und die ziehen sich dann echt in die Länge hinten raus, wenn man dann so müde ist. Ich hoffe halt, dass ich, wenn ich es jedes Mal schaffe, mich auf das nächste Hindernis zu konzentrieren, zu fokussieren, ein bisschen vergesse, wie weit es noch ist, sondern halt immer so ein bisschen im Rennen halt drin ist. Ich finde, das geht ehrlich bei Hindernis das besser, gut, weil halt eigentlich mehr passiert in so einem Rennen. Und Abwechslung drin ist. Und mein Ziel ist auf jeden Fall einfach eine PB zu laufen. Das heißt, so eine Minute langsamer als Niki, 9,25, ist schon deutlich langsamer halt, aber dann muss ich nicht so einen Riesensprung machen und habe noch einen Monat Zeit, um noch vielleicht die B-Norm zu rennen und wenn nicht, renne ich halt nochmal 5000, aber der erste Schritt wäre jetzt einfach mit einem nochmal besseren Gefühl also aus Blitzhausen bin ich jetzt trotzdem, obwohl die Zeit jetzt nicht gut war, mit einem guten Gefühl rausgegangen, weil die Hindernisse in Ordnung waren.
Und du hast die Angst verloren.
Die Angst verloren und ich glaube, deswegen kann ich jetzt in Karlsruhe ein bisschen besser laufen, auch mit einer so halbwegs soliden Zeit und danach mich auf die anderen Rennen freuen. Direkt nach mir sind dann Julius und, Brian ist im A-Lauf jetzt auch wahrscheinlich, aber auf Julius direkt nach mir freuen, der im B-Lauf rennt, dann auf das Hauptprogramm freuen, wo wir noch zuschauen werden. Der Flo wird schon vor mir laufen, der rennt, macht einen Ausflug auf die Unterdistanz, läuft 1500 Meter.
Und wie viel Uhr eigentlich? Auch
spannend.
Um
17 Uhr irgendwas,
17 Uhr 40, 50. Ja, das müssen wir irgendwie nochmal bei Insta posten dann. Oder Zug. Sowas. Das ist auch krass eigentlich, weil der Flo ist da einfach im C-Lauf und dieser C-Lauf wird auch auf unter 3 Minuten 40 gepaced. Da hat die Laufnacht bei Insta auch irgendwie so ein Meme gepostet, wo sie halt so gesagt haben, wo sie so ein Meme gemacht haben, dass sich halt Leute beschwert haben, warum bin ich im C-Lauf, I'm a sub 340 guy. Und dann haben die halt so geschrieben, ja, das ist ein richtiger Lauf so. Weil es einfach zwei Läufe gibt, die halt nochmal auf 3,36 und auf 3,34 gepaced werden.
Krass, ja.
Das ist schon krass. Ja, und da bin ich mal gespannt, wie der Flo sich da auf so einer Unterdistanz anstellt. Ich denke, er wird es gut machen. Er sitzt ja auch nebendran. Willst du selber noch was dazu sagen?
Ich denke, er wird scheiße laufen.
Ja. Nö. Nein. Das wird auch schon cool.
Das wird cool, ja. Und über Brian können wir auch noch kurz sagen, hat er, glaube ich, auch dann im Video jetzt erwähnt, dass er, der Brian, ein bisschen mit den harten Einheiten zu kämpfen hatte und dann ein Blutbild gemacht hat und dann niedrige Eisenwerte und Hämoglobin-Werte festgestellt wurden. Und er da so ein bisschen jetzt natürlich versucht,
gegenzuwirken
mit viel Eisen und
trotzdem hat er eigentlich ein gutes Rennen, eigentlich ein solides Rennen.
Ja.
Ne? Und deswegen ist er, glaube ich, jetzt auch ganz optimistisch.
Ja, ich glaube, das war ein richtiger Lichtblick. Ich habe mit ihm auch im Training gequatscht und er hat echt gesagt, also er war sehr positiv eigentlich jetzt nach dem Wochenende.
Dementsprechend hoffen wir auch bei ihm mal auf eine Bestzeit auf jeden Fall.
Das machen wir.
Weil er hat auch
gut Niki, trainiert. Ja, Niki, noch eine Frage hätte ich. Wie würdest du hast ja den Fritz vorhin gefragt, aber wie würdest du dein Training in letzter Zeit mit einem Adjektiv beschreiben? Oder mit einem Wort?
Mit einem Adjektiv. Naja, ich habe ja schon gesagt, fast perfekt eigentlich, ne? Aber perfekt ist auch immer schwierig zu sagen.
Langweiliges Wort, finde ich.
Aber mein Training,
finde ich schon auch krass, muss ich sagen.
Mein Training ist ja auch anders eigentlich, ne? Also das war jetzt schon spannend, ob das alles so funktioniert.
Mhm.
Weil wir setzen ja viel mehr Wert auf Umfang und viel weniger Sachen. Wir machen viel weniger spezifische Sachen. Ich habe auch viel weniger Hindernistraining gemacht, weniger Tempoläufe über Hindernisse, weniger harte Sachen. Ich bin nie richtig ans Limit gegangen im ganzen Training. Und deswegen ist es ja umso erfreulicher, dass es halt dann im Wettkampf trotzdem
funktioniert.
So funktioniert. Ja. Und ja, perfekt ist natürlich schwierig zu sagen, ne? Aber ich kann mich schon nicht beschweren, ne? Auch einfach mit Flo zu trainieren, gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit und Selbstbewusstsein.
Ja.
Mit meiner ganzen Gruppe zu trainieren, gibt mir einfach Selbstbewusstsein, auch dann bei Wettkämpfen.
Ja.
Und das ist schön. Und jetzt gucken wir zusammen die Diamond League, ne?
So, machen wir's.
Weil
Claudia fährt wahrscheinlich heim.
Ein bisschen zu lang geworden wieder hier, ne? Alles.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ne?
Bis dann. Tschüssi.